Deutschlandfunk.
Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Frau denke, die sich vögeln lässt, im Doggy-Style. Und dann hat sie vielleicht gelernt, wenn ich jetzt ins Hohlkreuz gehe, dann sehe ich besonders sexy dabei aus. Dann probiere ich doch das und strecke meinen Po raus und inszeniere mich, statt vielleicht stattdessen zu gucken, oh, wie kann ich mich denn jetzt hinrekeln, damit ja, ich am meisten fühle, damit ich die Reibung an dem optimalen Punkt erfahre für mich. Und das sind so ganz viele kleine Muster, die wir verinnerlicht haben, nach denen wir funktionieren.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Tag, Leute. Kurze Frage mal eben. Habt ihr beim Sex schon mal Stellungen oder andere Dinge ausprobiert, nur um interessant zu wirken? Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Orgasmus gefaked? Oder habt ihr euch schon mal zum Sex überreden lassen, den ihr eigentlich gar nicht wolltet? Wenn ja, was würdet ihr davon halten, mal genau gegen diese Dinge zu meutern? Gegen dieses Funktionieren beim Sex, gegen den Druck beim Sex, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Genau darüber gibt es seit kurzem ein Buch, das heißt Aufruf zur sexuellen Meuterei. Und da erzählen 23 Frauen von Momenten, in denen sie aufgehört haben, beim Sex einfach nur zu funktionieren und angefangen haben, ihre eigenen Grenzen und Wünsche ernst zu nehmen. Herausgegeben hat das Buch die Psychologin und Sexualforscherin Dr. Madita Heu aus Jena. Die ist auch Gründerin von einem sexpositiven Verlag. Und mit ihr spreche ich heute drüber, wie eine sexuelle Meuterei konkret aussehen kann. Hallo Madita, schön, dass du da bist.
Hallo Gero, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Nimm uns doch mal mit auf dein Piratenschiff. Wie weit bist du denn mit deiner eigenen Meuterei gerade so?
Also ich bin mittendrin. Ich entdecke immer wieder in mir persönlich so Glaubenssätze und patriarchale Muster. Und ja, es gab so Zeiten, wo ich dachte, ich wäre vielleicht schon mal weiter.
Ah, okay.
Und dann erwische ich mich doch manchmal beim Sex und dann stöhne ich irgendwie lauter, als ich mich in dem Moment gerade fühle. Und denke, ja, warum mache ich denn das jetzt gerade? Und genau solche Momente, das ja, ist der Start dieser Meuterei gewesen, dass ich mir da immer wieder auf die Schliche gekommen bin und auch mit anderen Frauen darüber ins Gespräch gekommen bin, dass diese Momente immer wieder da sind und wir eigentlich die verschweigen, uns vielleicht ein bisschen davor schämen, weil wir gelernt haben, dass wir eigentlich schon so sexuell aufgeklärt und frei sein sollten in unserer Gesellschaft.
Ich meine, du hast ja auch jahrelang zu weiblicher Sexualität geforscht, hast einen Verlag gegründet, wo es eben auch um diese Themen geht und jetzt eben dieses Buch geschrieben. Vielleicht kannst du es auch nochmal so mit deinen Worten beschreiben. Was meinst du mit sexueller Meuterei? Also ich habe eben gesagt, das geht so gegen das Funktionieren, gegen den Druck zu gefallen.
Genau, das ist so das Zentrale, dass wir gegen dieses Funktionieren beim Sex meutern und auch speziell gegen weibliche Erwartungen beim Sex.
Gegen weibliche oder gegen männliche? Also die eigenen oder die fremden?
Die Erwartungen, die an Frauen gestellt werden.
Ah, so rum, ja.
Und als Frau haben wir ja vor allem gelernt zu gefallen und unsere Sexualität irgendwo so um die männliche herumzuspinnen. Wir gucken Filme und lesen Bücher und auch im Aufklärungsunterricht haben wir ja irgendwie gelernt, dass Sexualität auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Mhm. Und ja, wie die funktioniert, das wurde halt oft von Männern erzählt und gar nicht von Frauen. Und ja, das ist klassischerweise so, man knutscht ein bisschen, man fummelt ein bisschen, dann kommt irgendwann der Penis in die Vagina und dann haben wir im besten Fall beide einen Orgasmus, aber mindestens mal der Mann und dann wird noch gekuschelt. Aber was ist, wenn ich das gar nicht so sehr fühle, wenn ich merke, das ist gar nicht so meine Art der Sexualität, dann fühlt sich das schnell irgendwie komisch an und sehr viele Frauen erleben dann ja auch so eine innere Unsicherheit. Bin ich jetzt irgendwie komisch, stimmt da irgendwas nicht mit mir? Und das ist dann mit Scham verbunden und diese Scham macht oft, dass wir uns nicht zeigen mit diesen Themen und dann vielleicht aber auch nicht erleben, wie es ganz vielen Menschen so geht, ganz vielen Frauen so geht.
Gegen was wird denn dann gemeutert? Also gegen männerorientierten Sex oder gegen Männer als solche, gegen das Patriarchat, gegen sich selbst vielleicht auch, weil man da irgendwie so lange schon mitgemacht hat oder irgendwie alles zusammen? Was würdest du sagen?
Gegen diese verinnerlichten Muster, wie wir zu sein haben. Also also ein klassisches Beispiel, als Frau lernen wir ja beim Sex vielleicht mehr darauf zu achten, wie wir aussehen, als wie wir uns wirklich fühlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Frau denke, die sich vögeln lässt, im Doggy-Style. Und dann hat sie vielleicht gelernt, wenn ich jetzt ins Hohlkreuz gehe, dann sehe ich besonders sexy dabei aus. Dann probiere ich doch das und strecke meinen Po raus und inszeniere mich, statt vielleicht stattdessen zu gucken, oh, wie kann ich mich denn jetzt hinrekeln, damit ja, ich am meisten fühle, damit ich die Reibung an dem optimalen Punkt erfahre für mich. Und das sind so ganz viele kleine Muster, die wir verinnerlicht haben, nach denen wir funktionieren. Und ja, und die erstmal alle so nach und nach zu entdecken, wann man eigentlich nicht man selber ist, sondern man in irgendwelchen Mustern ist, die automatisch ablaufen, genau darum geht's.
Verstehe. Im Buch sprechen ja nur Frauen in heterosexuellen Beziehungen. Warum das so ist, da reden wir später noch drüber. Jedenfalls schreibst du im Buch auch, die Urgroßmutter aller Glaubenssätze, die Frauen weiß gemacht wird, ist, dass die weibliche Sexualität für den Mann da ist. Die Frau sucht Liebe und Sicherheit, der Mann ist animalisch und sucht Sex. Also so ein bisschen natürlich auch das, was du gerade schon kurz beschrieben hast. Wie bist du nochmal genau zu dieser Erkenntnis gekommen? Also woran machst du das fest? Sind das so deine Beobachtungen? Gibt es da irgendwie Studien zu oder hast du selber dazu geforscht?
Ja, also da gibt es ja relativ viel Literatur auch zu und ich habe auch selber dazu geforscht. Es gibt auch ein paar Studien, die ich besonders interessant fand, wo Frauen befragt wurden, wovon sie denn eigentlich ihre sexuelle Zufriedenheit abhängig machen, wo dann teilweise die Antwort war, wenn er zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Und ja, ich habe auch selber geforscht und in allen Datensätzen, die ich eigentlich so untersucht habe, waren immer Anzeichen von heteronormativen Mustern drin, dass irgendwo immer noch so diesen vaginalen Orgasmus nachgejagt wird, obwohl wir vielleicht längst ja in den Köpfen schon wissen, dass es nicht so der Stand der Wissenschaft ist. Und es ist ja beim Sex so die Frage, schafft man es wirklich auf das zu hören, was einem selber gut tut, was die eigene Wahrheit ist, oder ist man im Außen und sucht da irgendwo eine Bestätigung?
Dass Frauen beim Sex öfter Männern gefallen wollen, das machst du ja im Buch an 30 Beispielen fest. Also alles Dinge, die Frauen manchmal tun. Ich lese mal so ein paar davon vor. Zum Beispiel stöhnst du, obwohl du wenig oder nichts fühlst. Hast du Schmerzen mal gehabt, aber nichts gesagt, zum Beispiel, weil er kurz vor dem Orgasmus war. Oder hast du deinen Körper so positioniert, dass er beim Sex vorteilhaft ausgesehen hat. Hast du dir etwas nicht gewünscht, weil es zu kompliziert oder langweilig für ihn gewesen wäre. Und dann bittest du ja die Frauen mal durchzuzählen, wie viele von diesen 30 Punkten habt ihr schon gemacht? Madita, was machen diese Zahlen dann mit den Frauen, wenn sie sehen, ah krass, ich komme auf 25, ich komme auf 19, whatever. Und was macht das auch mit dir, wenn du dann davon liest und das mitbekommst?
Wir waren auf der Leipziger Buchmesse und haben da unser Buch ausgestellt und hatten da ein großes Plakat mit der sexuellen Meuterei. Und da haben wir auch live Frauen dazu aufgefordert, da ihre eigenen Punkte aufzuschreiben auf Post-its. Und da konnten wir wirklich diese Reaktionen total gut beobachten. Es gab viele Frauen, die da so rausgeplatzt sind. Ja, genau das. Und das habe ich auch erlebt. Und wo auch eine Wut dahinter ist. Und dann gab es Paare, die da lang gegangen sind, wo man gemerkt hat, da ist jetzt ein ganz schönes Unwohlsein, so diese Zettel da zu lesen. Und wo man dann auch beobachtet hat, jetzt beschwichtigt die Frau erstmal ihren Partner, weil er wahrscheinlich jetzt Angst bekommt. Oh, ist das etwa in unserer Beziehung auch so? Spielt das hier eine Rolle? Mhm. Manchmal ist da auch ein Humor dabei. Also mir ist total in Erinnerung geblieben, wie da eine 60-jährige Frau ankam und dann meinte sie, ja, und dann habe ich für diesen Typen einen Tanga getragen, der hat mich total gekniffen, das mache ich nie wieder. Und das hat sie dann da so dran gepappt und das war dann auch so ein Empowerment-Moment. Und das ist natürlich schön, wenn das dann auch live einfach da mit Menschen und Freundinnen und so geteilt wird und man auch ein bisschen drüber lachen kann, was man vielleicht schon alles gemacht hat. Manche berichten auch, dass sie das gar nicht kennen, was man sich ja nur wünschen kann, dass man vielleicht auch gesünder aufgewachsen ist und nicht so viel von diesen Aspekten mitbekommen hat. Aber erstmal ist uns total wichtig zu normalisieren auch, dass es halt irgendwo normal ist, dass wir alle ja mehr oder weniger solche Erfahrungen machen und dass das nichts ist, wofür man sich schämen braucht.
Ich frage mich noch so ein bisschen, wo dieses Gefallenwollen herkommt. Also klar, wir haben eben über diese Urgroßmutter, wie du es formulierst, aller Glaubenssätze gesprochen, nämlich dass weibliche Sexualität für den Mann da ist angeblich. Aber woran machst du das fest? Also kann es vielleicht auch sein, dass man sich selbst nicht so sicher ist, dass man denkt, man müsste diese Rolle spielen? Ist es auch manchmal vielleicht eine Art Selbstschutz oder so?
Ja, also es hängt ja auch mit Bindung zusammen. Also ein unsicherer Bindungsstil ist zum Beispiel eher damit verbunden, dass man auch mehr Lust vielleicht erstmal empfindet, die vielleicht mehr nach außen trägt, um darüber eine Verbindung zu bekommen zu einem Mann. Ja, die Angst, verlassen zu werden, wenn man beim Sex nicht funktioniert. Die Angst, zu viel zu sein, zu wenig zu sein, das ist natürlich mit ganz, ganz vielen Themen verbunden.
Du schreibst ja auch im Buch, natürlich ist nichts falsch daran, jemandem was Gutes tun zu wollen, solange es dir selbst gut tut. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wann ist Gefallen wollen okay und ab wann wird es gefährlich? Also wo ziehst du da so diese Grenze?
Wir können uns ja mal in so eine Situation reindenken, wo, die, glaube ich, sehr viele Menschen kennen, wo penetrativer Sex stattfindet. Und was passiert eigentlich in einem Moment, wo die Frau bei diesem Akt nicht so viel fühlt? Und wir haben eigentlich keine guten Vorbilder und es wird eigentlich auch nicht drüber gesprochen, über solche Situationen. Brechen wir den Sex dann ab? Ziehen wir den durch, damit unser Partner sich wohlfühlt? Oder im besten Fall können wir vielleicht irgendwas verändern und irgendwas finden, was beiden gut tut.
Ja, darüber gibt es keine Pornos, ne? Also wenn kein Orgasmus stattfindet, dann gibt es auch kein Porno quasi, ne? Das kennt man so nicht.
Ja, und es gibt da auch keine Liebesfilme oder so dazu, wo sowas passiert. Also
stimmt, ja.
Es ist so ein großes Tabuthema, dieser Sex, der nicht nach Plan funktioniert. Vielleicht sollten wir das auch einfach als normal auffassen, dass man das dann auch abbrechen kann und sagen kann, ich fühle es gerade nicht. Vielleicht können wir jetzt aufhören. Aber Realität ist ja, dass dieser Sex oft weitergemacht wird. Vielleicht dem Partner zuliebe. Und dann ist die Frage, wann ist das eigentlich okay und wann ist da unsere Grenze? Und ich würde sagen, wenn es vielleicht sich gerade emotional einfach total verbunden anfühlt und trotzdem schön ist und man sich auch nach dem Sex irgendwie noch gut fühlt, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn man vielleicht, ehrlich gesagt, das gerade nur macht, um die Harmonie zu wahren, weil man sonst weiß, dass der Partner irgendwie morgen ein bisschen schlechte Laune hat, dann ja, es ist der Punkt, wo es eigentlich nicht okay ist. Und ich glaube, es ist die Schwierigkeit ist, da auch ehrlich mit sich selber zu sein.
Voll. Ich meine, das ist wahrscheinlich so das Hauptziel dann dieser Meuterei, ne? Also, dass man dann irgendwann bei der maximalen Ehrlichkeit zu sich selber, aber auch zu den anderen Personen landet und dass man dann natürlich einen Konsens findet, also der wirklich, wirklich echt ist und nicht nur so, klar sagen wir ja, ja ist ja, logisch, aber du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter und du sagst, ja ist nur ja mit 3a geschrieben, also wenn es wirklich so enthusiastisch ist, ne? Was gefällt dir so an dieser nur ja mit 3a Logik?
Ja, das ist eine total berührende Geschichte aus dem Buch, da beschreibt eine Frau, dass sie früher oft Ja gesagt hat zu Sex, den sie eigentlich nicht wollte, aus emotionaler Erpressung. Und das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen kennen. Und deswegen hat sie angefangen, sich zu fragen, passt jetzt auch die Umgebung? Will ich gerade Sex mit der Person? Will ich überhaupt Sex? Und Sie schlüsselt das ein bisschen auf und das finde ich auch total schön. Also Konsens so weiterzufassen, was gehört da alles zu, dass es nicht nur ein Ja, ich will Sex mit dir gibt oder ein Nein, sondern es gibt ja ganz viele Zwischentöne. Und ich finde, das ist auch das Schwierige an Konsens, da wo so diese Graubereiche sind oder wir vielleicht auch ein Vielleicht fühlen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, ob ich Sex will oder nicht. Wie kann ich denn das genauer ergründen?
Oder wie sich das dann auch manchmal natürlich verändern kann. Ne? Wir haben es eben gesagt, dass man von einem Ja mit 3a auch vielleicht dann mal zu einem Nein kommt oder so und dass das eben auch voll okay ist.
Ja, wir sprechen in unserer Gesellschaft dann ja darüber, dass vielleicht Frauen Nein sagen und aber eigentlich Ja meinen. Und ich glaube, das ist überhaupt kein existenzielles Problem. Also wir haben eigentlich eher das Problem, dass Frauen Ja sagen, aber Nein meinen. Und wie können wir da eine Kultur entwickeln, wo wir da feinfühliger werden für diese Ja's, die gar nicht vom Herzen kommen.
Ja, verstehe. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen da hinkommen, wir wollen zu dieser Ehrlichkeit, wir wollen zum Konsens, wir wollen zum Ja mit 3a, wir wollen meutern, wir haben Bock, nicht mehr irgendwem zu gefallen, wir wollen nicht mehr funktionieren, wir wollen nicht ständig uns selber in den Hintergrund stellen. Wie kriegen wir das konkret hin? Also du meintest ja gerade, die eine Frau, die du da zitiert hast, die hat sich da irgendwie dann die Fragen gestellt, passt so das Surrounding und so weiter und so fort. Aber wie können wir das üben? Wie geht das?
Erstmal finde ich wichtig, sich bewusst zu machen, das ist ein Prozess. Hm. Also ich bin selber in der sexpositiven Community aktiv. Heißt, ich gehe manchmal auf tagelange Retreats, wo sehr offene Menschen zusammenkommen, die sich sehr viel mit Sex auseinandersetzen. Und auf diesen Retreats gibt es sehr viele Consent-Workshops. Es gibt tagelange Consent-Workshops, wo Menschen üben zu fühlen, was sie wirklich wollen und sauber Nein zu sagen. Und je tiefer man da reinkommt, desto mehr kann man sich da auch erwischen, wenn man nicht so ganz ehrlich ist. Und deswegen finde ich, der erste Schritt ist so Selbstmitgefühl. Vielleicht auch mal hinschauen, warum einem das so schwer fällt, manchmal ehrlich zu sein, was man vielleicht auch schon für schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Mhm. Und dann üben. Ich finde, mit jedem erfolgreichen Nein, was ernst genommen wurde, was liebevoll aufgefasst wurde, wird das leichter. Es ist natürlich total hilfreich, wenn wir die Menschen mit ins Boot holen, mit denen wir Sex haben, mit denen vielleicht auch offen darüber reden können, wo die Herausforderungen konkret im Konsens für uns sind, wann vielleicht unser Körper etwas sagt und auch was über uns verrät, was wir gar nicht verbalisieren können in dem Moment, dass auch unser Gegenüber dafür ja ein bisschen schärfere Antennen bekommt. Mhm. Es gibt aber tatsächlich sogar eine Studie, die untersucht hat, welche Faktoren so besonders wichtig für großartigen Sex sind, und da ist Egoismus drunter.
Ah, spannend, ja.
Wenn wir einen Gegenüber haben, das zu seinen eigenen Grenzen stehen kann und die gut kommunizieren kann, dann dürfen wir natürlich auch egoistisch sein. Dann können wir voll frei heraus so genießen, wie wir wollen, uns die andere Person so anfassen, wie wir wollen. Einfach aus der Entspanntheit und Sicherheit. Wenn es der Person zu viel wird, wird sie sich melden. Und das ist ein total schöner Gamechanger natürlich für Sex.
Muss man denn auf dem Weg hin zu diesem nicht mehr gefallen wollen oder auch zum Egoismus oder diesen Dingen, muss man da auch manchmal ein hohes Risiko eingehen? Also wenn wir über Trennung sprechen dann im äußersten Fall oder eben auch vorher vielleicht Konflikte?
Also ich würde sagen, das Risiko besteht auf jeden Fall. Es ist ja auch die Frage, wie weit ist ja der Partner dann bereit, diese Meuterei mitzutragen. Mhm. Manchmal haben sich natürlich auch Paare irgendwo also eingerichtet in so einer routinierten Sexualität, die nach einem gewissen Plan funktioniert. Und was passiert jetzt, wenn sie jetzt plötzlich danach sagt, boah, wie wir das eigentlich machen, gefällt mir das, das gefällt mir gar nicht. Dann wirft das, ja, das kann ja ganz viel Unsicherheit auch einfach auslösen. Mhm. So, seit wann gefällt dir das nicht? Haben wir jetzt irgendwie schon 2 Jahre Sex gehabt, den du eigentlich gar nicht wolltest oder so? Das ist ja auch ein verletzlicher Prozess. Also, mhm, wir zeigen uns ja in der Meuterei mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Grenzen, haben Angst dafür, abgelehnt zu werden. Und wenn man das ankündigt und vorsichtig das Gespräch sucht, können wir vielleicht hier das Risiko senken.
Verstehe.
Aber wenn ich jetzt irgendwas sage, irgendwie mich verletzlich mache und dann kommt der Partner um die Ecke und sagt, ja, aber warum hast du das nicht gleich gesagt oder sowas, das ist dann natürlich sehr verletzend für beide.
Aber ich habe es schon so verstanden, also wenn man bereit ist und wirklich das Ziel hat, ganz bei sich anzukommen irgendwann, dann muss man auch schon im äußersten Fall dann ein Risiko eingehen, dass man sich trennt, wenn der Partner das dann nicht mitgeht. Oder?
Also das liegt natürlich daran, was man für Prioritäten setzt, wie wichtig einem auch die Sexualität in der Beziehung ist. Mhm. Man kann ja auch eine Beziehung führen und sich dazu entscheiden, so, wir passen sexuell nicht zusammen, aber wir haben vielleicht andere Bereiche, die uns viel wichtiger sind. Aber also am Ende kann das natürlich nur jeder für sich entscheiden, aber wenn man jetzt eine Beziehung hat und Konsent üben will und der Partner ist nicht da bereit zu, konsensuellen Sex zu haben, dann ist das natürlich verdammt traurig und stellt schon sehr diese Beziehung in Frage.
Ich meine, du sprichst ja auch im Buch von KomplizInnen. Wer können solche KomplizInnen sein? Was können die wirklich tun und was aber auch nicht?
Ja, im besten Fall sind das natürlich die Menschen, mit denen wir Sex haben, die uns vielleicht auch dazu ermutigen, ehrlicher zu sein mit Grenzen, mit Wünschen, die vielleicht mal nachfragen, wenn sich irgendwas ja vielleicht komisch anfühlt beim Sex. So, bist du wirklich gerade dabei? Gefällt dir das gerade? Wollen wir was anders machen? Und aber die KomplizInnen können natürlich auch FreundInnen sein. Und ja, die sexuelle Meuterei, das ist ja auch so ein bisschen was wie ein Gespräch mit Freundinnen. Also man geht hier wirklich tief rein in Themen, mit denen man sonst eigentlich über nicht so spricht. Mhm. Gerade über Sex, der ja nicht so ganz nach Plan funktioniert. Und ja, das sind vielleicht eher die Geschichten, die man sonst nur mit der besten Freundin teilt.
Also diese Geschichten sind ja von Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen sind. Was würdest du sagen, was können denn Männer dann tun, wenn sie diese sexuelle Meuterei supporten wollen auch?
Sich vielleicht auch erstmal bewusst machen, wie unterschiedlich wir ja ins sexuelle Leben starten. So, was es bedeutet, als Frau Sex zu haben, was wir über Sex lernen in Bildern, in Magazinen, in Filmen und dass man als Frau halt irgendwie aufwächst und merkt, das ist nicht so. Also ich funktioniere nicht immer so. Und als Mann hat man halt einfach diese Gewissheit, dass das, was da in den Filmen gezeigt wird, das passt halbwegs meistens zu dem, wie man vielleicht auch Sex genießen kann. Mhm. Und sich hier mit weiblichen Lebensrealitäten auseinandersetzen, also ja, sich dafür interessieren, liebevoll nachfragen und sich vor allem nicht davon angegriffen fühlen, wenn der Sex sich nicht so gut für die Frau anfühlt. Und gemeinsam zu forschen, zu spielen und ja auch rausfinden, was denn vielleicht eine Sexualität ist, die beiden gleichermaßen Spaß macht. Mhm. Oft steckt ja auch hinter Lustlosigkeit in Beziehungen so eine Routine. Ja, man macht irgendwie immer das Gleiche. Und das ist auch eine Erwartung im Raum. Sobald Intimität, irgendwie Berührungen, Sinnlichkeit ja initiiert wird, ist klar, irgendwo wäre es jetzt schon gut, wenn das zu Sex führt. Also mit Sex meine ich jetzt penetrativen Sex, nicht irgendwie rummachen. Aber so diese Ziellosigkeit einladen, auch zu sagen, hey, es ist okay, wenn ich heute mal zum Beispiel keinen Orgasmus komme, ist es okay, wenn wir keinen penetrativen Sex machen. Heute machen wir mal nur das, was dir gefällt. Du darfst heute egoistisch sein. Das wären zum Beispiel schöne ja, Komplizen-Moves.
Wenn wir jetzt noch kurz bei Männern bleiben, also ich glaube natürlich auch, dass, also es ist jetzt gar nicht die Richtung von dem Buch natürlich, aber es gibt natürlich auch, ich denke, einige Männer, die auch gefallen wollen beim Sex, die auch einen Druck verspüren, zu funktionieren. Einige leiden unter Erektionsproblemen, kommen vielleicht zu schnell oder solche Geschichten. Also das gibt es natürlich auch bei Männern, denke ich, aber wahrscheinlich hast du gedacht, wir müssen erstmal bei den Frauen anfangen, weil das Ausmaß vielleicht nochmal größer ist, oder?
Ja, also ich bin auch eine Frau, deswegen ist mir dieses Thema natürlich auch besonders wichtig. Mhm. Natürlich haben Männer ganz ähnliche Themen und auch lange durchhalten, auch so diesen Druck zu initiieren, diese Lust über die Frau zu bringen. Also so diese ganzen Muster, da leiden ja sehr viele Männer und sehr viele Frauen drunter. Aber ja, also seit wir dieses Buch veröffentlicht haben, kam auch die Frage, das wäre auch toll, mal diese Geschichten von Männern zu sammeln.
Ja, Meuterei Teil 2.
Genau.
Ja, finde ich total gut, weil ich meine, es kann natürlich jetzt, wenn man jetzt irgendwie das vielleicht so lesen will oder so, auch vielleicht der Eindruck entstehen, gerade wenn man so diese Liste der 30 Punkte liest, ne, wo Frauen versuchen, den Männern zu gefallen, dass vielleicht Männer massiv auch vom Gefallen wollen profitieren, manchmal auch auf Kosten der Frauen. Also gibt es da irgendwie auch vielleicht mal so die Gefahr, dass man so Männer dann als Feindbild irgendwie darstellt oder so, statt sie mitzunehmen? Also wie balancierst du das so aus?
Ja, also mir ist wichtig, dass die Meuterei eher so ein innerer Prozess ist, wo wir auch schauen, was haben wir selber verinnerlicht für Glaubenssätze. Und oft ja, verhalten wir uns ja auch selber auf eine Art, die wir gelernt haben, die vielleicht Männer machen, was ja, uns dann nicht so gut tut. Hm. Also ich verstehe, wenn da Frust ist gegen Männer und auch ja, vielleicht eine Angst und eine Unsicherheit gegenüber der Sexualität mit Männern. Aber grundsätzlich ist mein Weg, so eher diesen Konsens mehr zu spüren, dem mehr Raum zu geben und dazu ermutigen und zu empowern, gemeinsam zu gehen, langsam zu gehen und da auch die Freude dran zu entdecken. Und das ist mir auch generell in meiner Arbeit wichtig. Ich will da irgendwie keinen Hass schüren, sondern die Meuterei ist, es soll auch irgendwo Spaß machen. Es soll jetzt kein bierernstes Werk sein und jetzt auch keinen krassen Druck verursachen, dass man jetzt also so diese perfekte Meuterei jetzt leben muss. Ja. Bloß nicht mehr die Spitzenunterwäsche tragen. Das ist nicht mein Weg. Und mein Ziel ist halt, dass wir einfach so mit zwei Körpern zusammen sein können und im besten Fall fühlen sich alle wohl und haben Spaß und entfernen sich halt nur ein bisschen von diesen unangenehmen Erwartungen, die da so im Raum stehen.
Und landen dann viel mehr bei sich selbst.
Ja, genau.
Es geht natürlich jetzt in diesen Geschichten vor allem um Frauen, vor allem um heterosexuelle Beziehungen oder Konstellationen. Wie, sag ich mal, anschlussfähig ist es aber auch für queere Menschen, für Transmenschen, für nicht-binäre Personen, was würdest du sagen?
Also eine Transfrau hat auch eine Geschichte geschrieben und beschreibt auch da diese Erwartungen, die dann natürlich nochmal ein bisschen anders gelagert sind, was für Erwartungen bestehen an eine Frau mit Penis. Das stellt dann auch nochmal alles so ein bisschen auf den Kopf. Generell ja, geht es in dem Buch viel aber um heterosexuelle Skripte. Und deswegen ist das natürlich was, wovon heterosexuelle Paare insbesondere betroffen sind. Aber generell geht es mir in meiner Arbeit auch eher so um queer-feministische Ansätze, wo beleuchtet wird, was ist Sexualität eigentlich alles? Und auch als queere Person bin ich ja infiziert von diesen Glaubenssätzen. Mhm. Und nur weil jetzt vielleicht Frauen Sex mit Frauen haben, sind die ja nicht befreit von allen Glaubenssätzen und dem inneren Druck und so, den sie vielleicht lange trotzdem so eingeatmet haben. Mhm. Und oft geht es in dem Buch einfach um alternative Arten, Sex zu haben und mehr sich selber zu finden. Also vielleicht ein bisschen zu reflektieren, was hindert mich daran, den Sex zu haben, den ich mir eigentlich wünsche. Und aber auch, da kommt auch mit einigen neuen Ideen, was kann ich denn so ausprobieren? Wie kann ich denn vielleicht Sex für mich noch erfüllender machen? Und das ist ganz, ja, geschlechterunabhängig.
Okay. Und Madita, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand diese Folge hier hört und so denkt, boah, also ich erkenne mich da echt in ein paar Mustern wieder, in ein paar Glaubenssätzen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn wir jetzt mal die sexuelle Meuterei runterbrechen müssten, so auf ganz konkrete Schritte, welche wären das?
Das erste ist Konsens. Sich damit auseinandersetzen, was ich eigentlich will, was ich nicht will, mich auch zu trauen, mit meinen Wünschen rauszugehen, auch gerade wenn ich mir vielleicht nicht so sicher bin, ob mein Gegenüber das jetzt gut findet. Der zweite Schritt ist dann ja auch so dieses Ruckeln auszuhalten, den Prozess, sich da auch klar zu machen, dass es auch mal ein bisschen Widerstand gibt, dass es vielleicht Diskussionen in der Partnerschaft geht, zu akzeptieren, dass es langsam, Step by Step ist und dass man jetzt nicht sofort Konsens und alles perfekt beherrscht. Und im dritten Schritt geht es darum, diese Spielwiese, die wir uns jetzt neu beackert haben, so auszugestalten und mal zu schauen, was will ich denn jetzt probieren? Was habe ich eigentlich für Verhaltensweisen, die ich mal ausprobieren könnte? Und da finde ich es auch total spannend, wenn wir als Frauen vielleicht mal Dinge ausprobieren, die klassischerweise beim Sex eher männlich besetzt sind und dann natürlich auch andersrum.
Alright. Und vielleicht auch mal im ersten Schritt nochmal diese Liste auch zu machen mit den 30 Dingen, die Frauen tun, um Männern zu gefallen, gibt es im Buch von Dr. Madita Hoy, Aufruf zur sexuellen Meuterei. Ich glaube, Madita, man kann ja sogar dann auch das rüberschicken, wie viele Punkte man erfüllt hatte, ne, mit dem QR-Code.
Ja, genau. Da
anonym natürlich.
Da machen wir eine anonyme Statistik, genau. hoffen da bald noch mehr Frauenstimmen zu haben, die an unserer Meuterei teilnehmen.
Da werden sich bestimmt noch einige finden, weil ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Ziel. Und deswegen wünsche ich dir, Madita, fröhliches Weitermeutern.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wir haben gerade von Madita gehört, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf seine eigenen Grenzen zu achten. Und deswegen ist es manchmal eben auch ein Nein, das alles verändert. Nein, das passt nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Und genau mit diesem Nein versucht Pierre gerade klarzukommen. Die Trennung von seiner Freundin Nelly ist noch frisch. Vieles tut weh, vieles ist offen. Und obwohl die Beziehung eigentlich vorbei ist, fällt ihm das Loslassen ziemlich schwer. Vor allem, weil da noch Gefühle da sind. Im Liebestagebuch erzählt Pierre von der Zeit nach der Trennung und auch von der Frage, war es das jetzt oder sollten wir es doch nochmal versuchen?
Ich habe mich über diese Frage auch ein paar Wochen grübeln lassen und habe dann innerlich überlegt, was will ich? Und was ich sehr faszinierend für mich empfand, war, dass mein Bauchgefühl, meine innere Stimme ein klares Nein gesagt hat. Ein klares Nein, mach's nicht. Unsere Beziehung war sehr anstrengend, sehr schwierig zu Zeiten. Es gab schöne Momente, wunderschöne Momente. Und die habe ich mir vor Augen gehalten, wenn ich an unsere Beziehung gedacht habe. Aber ich habe auch all die Probleme gesehen. Und ich glaube, dass innerlich in mir drin diese fundamentale Frage, ob sie damit recht hat, ob das hier noch einen Sinn hat, ob das jemals besser wird, war ein Nein. Und ich habe dann das Gespräch gesucht, gesagt, ich würde das gerne für mich klären. Auch eine Gewissheit für mich natürlich haben, wie denkt sie dazu? Und habe dann halt ausgesprochen, dass ich nicht glaube, dass es eine gute Idee ist, es nochmal miteinander zu versuchen. Und sie hat weinend, nickend zugestimmt. Und wir haben uns beide damit erleichtert, gefühlt. Und trotzdem saß da natürlich dieser bittersüße Schmerz. Ich habe mich in meinen Gefühlen weiterhin unglaublich nach ihr gesehnt und sie geliebt. Und die bittersüße Erkenntnis, wie ich hier nach Kontaktabbruch jetzt sitze, voller Liebeskummer, voller negativer, belastender Gefühle über diese Trennung, sitze ich auch da und frage mich selber, warum fällt mir das hier alles gerade so schwer? Warum, obwohl rational ich von mir aus gesagt habe, nein, wir führen das nicht weiter und rational auch diese ganzen Gründe weiß, warum? Warum sitze ich hier und betrauere unsere Beziehung? Sitze da und frage mich, ob es die richtige Entscheidung war, weil in mir drin das einzige Gefühl momentan ist, ich möchte sie zurück. Ich möchte nur einmal sie noch in den Arm nehmen. Sie ist nicht tot. Aber es fühlt sich wie tot an. Ich habe Nelly von ganzem Herzen geliebt. Sie ist mir ein unglaublich wichtiger Mensch. Sie war der engste, intimste Part in meinem Leben, meine Bezugsperson. Und diese Person ist von einem auf den anderen Tag. Und das ist eine Kontaktpause, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben also dann einen letzten Sonntag miteinander verbracht. Wir haben einander die Sachen wieder rübergebracht. Wir haben die Schlüssel zurückgegeben. Und dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich weiß nichts von ihr. Ich kann dir nicht sagen, wie es ihr geht. Ich kann dir nicht sagen, wo sie ist, was sie macht. Ich habe immer noch regelmäßig, wenn ich irgendein random Stuff sehe, schon dieses Bedürfnis, es einfach hier zu schicken, weil das war ja mein Alltag. Wir haben uns jeden Tag ständig Nachrichten geschrieben. Und das ist einfach weg. Und das ist mir jetzt halt auch bewusst geworden, dass die Beziehung zu Nelly wahrscheinlich die allererste für mich war, wo ich vom ganzen Herzen eine Person geliebt habe. Und das ist der Schmerz, der hier gerade durch mich durchgeht. Dass ich sie so sehr in mein Herz geschlossen habe, dass ich wirklich Liebe empfunden habe. Und das geht nicht weg binnen ein paar Wochen oder Monaten. Ich weiß nicht mal, ob sie in meinem Leben am Ende weggehen wird. Das wird immer vielleicht ein Part in mir drin sein, der sie liebt. Aber wenn ich es gut mache, dann bekomme ich es zumindest auf ein Level herunter, dass ich damit gut leben kann. Aber trotzdem mein Leben weiterführen kann. Diesen Grad möchte ich erreichen. Und alles, was danach ist, das wird die Zukunft zeigen.
Wow, Pierre, das war sehr, sehr ehrlich und sehr nah dran. Danke, dass du da so offen bist. Danke für dieses Liebestagebuch. Wenn ihr auch mal so ein Liebestagebuch uns schicken wollt, es kann wirklich jedes Thema sein, es muss nicht nur ums Schlussmachen gehen, es kann auch was Fröhliches sein, was euch beschäftigt, alles rund um Liebe, Beziehung, Sexualität aus eurem Alltag. Schreibt uns gerne, lasst uns gerne Nachricht da an liebe@deutschlandfunknova.de. Vielleicht habt ihr auch Feedback zu unserer Folge heute mit Madita und der sexuellen Meuterei. Vielleicht wollt ihr euch da auch beteiligen. Vielleicht geht ihr diese Liste mal durch mit den 30 Punkten, mit den 30 Fragen, wo ihr vielleicht auch schon mal wem anders gefallen wolltet und so merkt, so ganz war ich da nicht bei mir. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, ob ihr auch unter so einem Druck steht, funktionieren zu müssen. Dann lasst mir das auch sehr, sehr gerne da. Wie gesagt, an liebe@deutschlandfunknova.de. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.